Hallo, und das mal aus Kakmandu oder Kathmandu, wie es auch genannt wird. Aber ja, ich bin in Nepal angekommen. Leider, leider, leider nicht mit dem Velo. Es war schon der Traum gewesen, mit dem Velo über die Grenze zu fahren, aber momentan einfach unmöglich. Also China jetzt so. Indien zu. Drum. Ja. Aber ich bin jetzt da, in Kakmandu, in meinem Hotelzimmer, beim Zmorgen, in Quarantäne. Aber in Nepal ist Quarantäne nicht gleich Quarantäne. Also, man darf schon raus, man muss einfach aufpassen. Und man muss halt einfach im Hotel übernachten. Also, in dem, ja. Gut. Aber gehen wir mal zurück. Das letzte Mal, als ich mich auf dem Weg gemeldet habe, war in Georgien, wo ich gerade mit diesen zwei Holländern durch Georgien gefahren bin. Und dann haben wir uns ja getrennt. Ich bin dann mit dem Flugzeug auf Usbekistan geflogen, weil ja auch dort Grenzen zu waren. Und dann bin ich allein gewesen. Und der Start zu Usbekistan war schon mal recht lustig gewesen, weil, also am Flughafen habe ich gerade mal gedacht, ich kaufe jetzt eine SIM-Karte. Habe aber ja noch kein Bargeld gehabt und alle Bankomaten sind kaputt am Flughafen. Und dann meiner Kreditkarte habe ich auch nicht zahlen bei diesem SIM-Karten-Shop. Ich habe dann also müssen, im Duty-Free, wo meine Kreditkarte funktioniert hat, etwas kaufen im Gegenwert von dieser SIM-Karte inklusive Internet. Ich habe eine Flasche Whisky gekauft, dann bin ich mit dem Typ von der SIM-Karte aus dem Flughafen rausgelaufen, habe den Whisky in einem Kofferraum vom Auto platziert und der Deal war gefixt. Also eine SIM-Karte mit Internet für eine Flasche Whisky. Habe ich schon mal recht sympathisch gefunden. Ja, und ich bin dann auf Taschkent, das ist die Hauptstadt von Usbekistan. Und bin schon mega fasziniert gewesen, weil es ist so halt mega anders. Also ich hatte null Plan von diesem Land, also wirklich keine Ahnung. Und ja, wenn man das so durch die Stadt geht, es ist alles so gross und weit. Halt irgendwie anders als alle europäischen Städte. Und sonst habe ich so gefunden, ja, alle Städte sind eigentlich recht gleich. Aber hat jetzt Usbekistan so nicht können sagen. Auch das Geld ist gross. Aber wo ich dann mal eine Bankomat gefunden habe, die funktioniert hat, was auch nicht so einfach war, habe ich mal 1 Million rausgelassen, was gleich viel ist wie 100 Franken. Also ich war Millionär gewesen. Ja, aber weil ich so gefunden habe, ich kann jetzt nicht einfach auf direktem Weg auf Kirgisistan fahren von Taschkent, weil das eigentlich schon so recht nach war, habe ich gedacht, mindestens auf Samarkand, ein bisschen Süden, will ich doch noch fahren, weil Samarkand ist so auch eine der wichtigsten Städte von der ehemaligen Seidenstraße. Und ich meine, wenn sonst, bin ich schon mal zu Usbekistan, wahrscheinlich nie. Darum darf ich mir das definitiv nicht entgehen lassen. Bin dann losgefahren und ja, es ist, ich habe immer noch Angst gehabt, also immer noch. Ich habe immer Angst, zum allein campen. Darum habe ich halt weggeschaut, wo ist das nächste Hotel. Und das war 120 Kilometer entfernt gewesen. Und gefunden, gut, das mache ich jetzt, weil ich habe ja, ich habe einfach Angst gehabt, zum jetzt da irgendwie am ersten Tag schon allein irgendwo campen oder so. Keine Ahnung vom Land. Ja, und es ist, als ich zu Usbekistan war, wirklich so heiß. Also ich würde diese Reisesaison, wann war das? Gewesen? August? Juli? Ja, Ende Juli. Nicht unbedingt empfehlen für Usbekistan, weil es auch so heiß ist. Ich bin dann immer so um 5 Uhr bin ich losgefahren. Und meistens, also bis am Mittag ist es eigentlich ganz okay, ich kann es noch aushalten. Und dann habe ich entweder am Mittag fertig gemacht oder bin dann, es hat immer so Restis, also Raststätten, wo also aus Pakistan haben sie eigentlich nicht Stühle und Tisch, sondern es ist so wie ein grosses Bett. Und dann sitzt man auf dem Bett, also anstatt am Boden mit einem kleinen Tisch, sitzt man einfach auf dem Bett mit einem kleinen Tisch drauf. Und dort drauf lässt sich perfekt ein Mittagsschläfchen machen, ist meistens im Schatten. Und dann habe ich meistens dort so ein paar Stündchen gechillt und geschlafen und bin dann später weitergefahren. Ja, aber am ersten Tag habe ich das irgendwie nicht so ganz richtig gemacht. Ich bin zwar auch mega früh losgefahren, aber bin dann einfach am Nachmittag weitergefahren. Und eben die 120 Kilometer. Und am nächsten Tag ist es mir mega schlecht gegangen. Ich hatte extrem festes Kopfweh gehabt. Meine Beine haben mega wehgetan. Ich habe gedacht, ist ja klar, ich habe es einfach am Vortag ein bisschen übertrieben. Etwas richtig Hitzeschlag oder so. Später ist ja dann herausgekommen, dass ich Corona habe. Ja, aber zuerst bin ich noch auf Samarkand. Also ich habe immer gedacht, das ist sicher so etwas hitzeschlagmässig. Ich war dann in Samarkand und dann habe ich irgendwann gefunden, okay, das kann es jetzt irgendwie nicht sein. Ich habe einen Corona-Test gemacht, das war positiv. Und dann bin ich 5 Tage in Quarantäne, das Taschkind wieder. Und ja, es war jetzt auch nicht so schlimm, weil ich bin sowieso mega erschöpft und müde von dem Corona und habe die meiste Zeit geschlafen. Und nach 5 Tagen habe ich wieder den Test gemacht und der war negativ und dann durfte ich weiterfahren. Ja, aber dann auch bin ich dort weitergefahren, Richtung Kirgisistan, genau das erste Mal über einen Pass. Und dann ins Ferghana-Tal, das ist so irgendwie auch recht berühmt, aber ja, ich kann jetzt auch nicht so viel darüber sagen. Aber dort bin ich auch mal noch in eine Seidenfabrik gegangen, wo Seide von null, also von A bis Z hergestellt wird. Und das war recht interessant gewesen. Und das Ferghana-Tal ist auch so der fruchtbare Teil von Usbekistan. Also dort, wo ich entlang gefahren bin, links und rechts, hat alles gedeiht. Sagt man das so? Trauben, Melonen, überall so feine Melonen. Leider kann ich allein nicht eine ganze Melone kaufen, aber manchmal haben wir die Melonenkäufer am Strassenrand ein Stückchen angeboten. Fein. Und allgemein auch wieder zu Usbekistan, also die Leute sind mega, mega angenehm, also sie sind überhaupt nicht aufdringlich, aber mega freundlich, auch gastfreundlich. Und ein paar Mal haben wieder Leute angehalten und Früchte mir einfach so geschenkt. Ich bin auch das ein oder andere Mal eingeladen worden. Einmal habe ich dort, wo ich am ersten Tag, als ich krank war, bin ich so irgendwo hergefahren und dachte, ich muss jetzt einen Tee trinken, dann geht es mir wieder gut. Und dann bin ich irgendwo in so einem Dorf, da habe ich gefragt, Chai, und dann hat er irgendetwas gesagt, meine Tochter. Also nein, das habe ich natürlich nicht verstanden. Er hat einfach irgendetwas gesagt, ich soll jetzt dort hingehen. Und ich so, ich will einfach einen Tee. Aber er hat gemeint, dass seine Tochter halt Englisch hatte. Und dann haben sie mich dort gerade ins Haus eingeladen und Tee aufgetischt, aber auch sonst ein ganzes zum Morgen. Ja, das war mega herzig und sie hat halt Englisch können und das war lustig. Ja, und auch noch ein lustiges Erlebnis, als ich dort Richtung Kirgisistan gefahren bin. Auf dem Weg zum Pass rauf habe ich bei einer komischen Unterkunft geschlafen. Es war nicht wirklich ein Hotel oder so, aber sie haben Zimmer kam, man hatte draussen auf diesen bettähnlichen Liegeflächen schlafen. Aber ich hatte ein Zimmer. Und dort war so eine Gruppe alter Frauen, die haben irgendeinen Ausflug gemacht. Und die haben mich auch gerade unter ihre Fittiche genommen und haben mir ständig Aspirin angeboten. Warum auch immer. Also sie haben irgendwie gedacht, dass ich Kopfweh habe oder so. Oder sie haben Kopfweh gehabt. Keine Ahnung. Aber ja, und das war mega herzig, weil ich habe dann mit denen getanzt und gegessen. Und als ich dann ins Bett bin, habe ich gesagt, ja, ich muss morgen um 5 Uhr losfahren, weil es ja so heiß ist. Um 5 Uhr haben sie mir schon an die Tür geklopft. Und ich als nicht morgen Mensch habe gedacht, chill jetzt einfach. Ich kann dann gehen, wenn ich will. Ich muss nicht Punkt 5 Uhr gehen. Aber sie haben einfach nicht wollen verpassen, zu mir Ciao sagen und zu mich segnen. Anscheinend. Ich habe gedacht, sie hat so ein Zeichen gemacht. Ich habe gedacht, also ich will, dass ich noch Tee mit ihnen trinke. Aber sie hat gefunden, ich soll einfach noch kommen, dass sie mich segnen können. Also bitte. Es war recht herzig. Ich bin viel gesegnet worden auf dieser Reise. Hat vielleicht genützt. Aber ja, zu Usbekistan sind auch die Leute eigentlich fast alle Muslime. Und Sprache Usbekisch oder Usbek ist auch eine türkisch stammende Sprache. Kirgisisch auch. Was ich auch absolut nicht gewusst habe. Also die Leute sind eigentlich auch Türken, also Turk, ja, stämmig, keine Ahnung. Es hat immer auch noch ein paar Russen natürlich. Aber ja, hauptsächlich sind es muslimische Menschen. Und auch irgendwie ganz anders gelebt als in der Türkei, habe ich jetzt das Gefühl gehabt. Also Usbekistan ist recht, dort wird es irgendwie noch ein bisschen mehr gelebt, glaube ich, so wenn ich es mitbekommen habe. Und in Kirgisistan wird es dann nicht mehr so ernst genommen. Also zum Beispiel der Alkoholkonsum habe ich jetzt in Kirgisistan als recht viel höher empfunden als in Usbekistan. Ich habe natürlich nicht so viel mitgekommen, aber das haben auch andere Leute so gesagt. Ja, also würde ich auch sagen, ich war recht fasziniert von diesem Land. Es war halt einfach wirklich sehr, sehr heiß. Das war nicht so cool. Aber sonst, und die Menschen sind wieder absolut freundlich und angenehm gewesen, was ich auch besonders angenehm empfunden habe. Frauen sind auch viel offener gsi und sind einfach auch präsent gsi. Also in der Türkei habe ich weggefunden, vor allem Männer haben jetzt so mit uns angefangen zu reden. Aber zu Usbekistan sind es auch Frauen gsi und dann fühle ich mich irgendwie immer wohl, wenn so alle umeinander sind, nicht nur Männer. Ja, das Essen war auch fein gewesen. Natürlich auch fast nicht ohne Fleisch. Also seit eh und je ernähre ich mich teilweise wirklich von Gurken und Tomatensalat. Manchmal mit Böllen, manchmal ohne. Weil das gibt es überall. Und mag ich auch. Aber ja, ich kann natürlich auch Fleisch essen. Und Brot ist jetzt viel. Also ein mega feines und schönes Brot. So rundes Brot. Also nicht Fladenbrot, sondern dicks, wo so schön verziert ist. Und ja, das ist mega fein. Und sonst ist natürlich Usbekistan halt das Zentrum von der islamischen Architektur. Und das hat mich wirklich fasziniert, weil irgendwie, also Samarkand ist eine wunderschöne Stadt und dort steht man einfach so und schaut die riesige Gebäude an und denkt so, wow, also ist wirklich mega schön. Landschaftlich hat es mich jetzt nicht so überzeugt. Also ganz im Westen ist eine Wüste. Dort bin ich ja nicht gewesen. Vielleicht wäre das etwas gewesen. Aber ja, sonst war es jetzt nicht so mein Fall gewesen, weil ich Berge halt einfach mag. Aber viele lächelnde Gesichter mit den goldigen Zähnen recht häufig. Ich wünschte, das würde ich auch wieder in die Schweiz zurückkommen. Dass man, wenn ein Zähne rausgekriegt oder rausgenommen werden, sie mit goldigen Zähnen ersetzt. Habe ich recht schön gefunden. Ja, dann bin ich über die Grenze geradelt auf Kirgisistan. Habe mich mega gefreut, weil ja, vielleicht auch dieser Hitze entkommen zum Beispiel. Und vor allem in die Berge. Und dann bin ich zu Ostern, ist gerade neben der Grenze angekommen. Und zuerst mal habe ich mich mega gefreut, dass es einfach andere Reisende umgekehrt hat. Weil aus Usbekistan habe ich wirklich, ich habe ein Schweizer Velofahrerpärchen in dem Hostel, wo ich Quarantäne gemacht habe, wo ich Corona überkomme wahrscheinlich, getroffen. Und nochmal ein Velofahrerpärchen, während ich in Quarantäne war. Und sonst habe ich wirklich eigentlich keine Touristen getroffen. Und das hat mir also teilweise recht zugesetzt. Weil die Leute können natürlich auch nicht Englisch. Was ja okay ist. Also wir ja nicht alle Englisch können, aber ich kann leider auch kein Russisch, was auch die meisten reden. Aber ja, das war echt frustrierend gewesen und anstrengend für mich. Ah ja, was ich noch wollte sagen, Usbekistan ist auch erst seit 2018 so richtig offen für Touristen. Also vorhin war es einfach mega schwierig gewesen, um ein Visum zu bekommen. So ähnlich wie Turkmenistan, falls euch das etwas sagt. Und was recht lustig ist, dass eigentlich nur weiße Chevrolets Autos in diesem Land rumfahren. Weil eben das Land war auch sonst recht zu, gewesen, mindestens. Und sie haben halt wie nur Eigenproduktion Autos gehabt. Und jetzt gibt es auch nur weiße Chevrolets dort. Und sie wird auch mit dem Gas tankt, die meisten Autos. Also es hat überall so Gastankstellen. Das ist auch, habe ich auch nicht gewusst, dass das so existiert. Aber ja. Osch bin ich gesehen. Also habe ich mich einfach mal gefreut, zum andere Reisende zu treffen. Das war echt cool gewesen. Und ja, dann habe ich ein deutsches Pärchen kennengelernt und sie haben so gefunden, ah was, du gehst jetzt einfach so in Norden, Richtung Bischkek, du musst zuerst noch in Süden gehen, weil dort ist es so schön. Und dann habe ich so gefunden, ja nein, ich fahre jetzt sicher nicht einfach 200 Kilometer in Süden, dann wieder 200 Kilometer zurück für nichts und allein. Nein. Sie haben aber das Auto gehabt und dann gefunden, ja eh, wir können dich mitnehmen, kein Problem. Und dann ein Schluck Kaffee, sorry. Und dann bin ich mit denen in den Süden gefahren, in der Nähe vom Lenin Base Camp. Der Lenin Peak ist der zweithöchste Berg von Kirgisistan. Und das Lenin Base Camp, das ist etwa so 3,8 oder so. Dann habe ich dort mit denen gecampt und das ist halt wirklich einfach so schön gewesen. Es hat sogar Schnee gehabt. Also nicht überall, aber so fleckenweise. Und dann haben wir dort so neben einem See gecampt und haben auf die 6- und 7000er Berge geschaut. Also es war wirklich wunderschön gewesen. Und am nächsten Tag bin ich dann von dem Ort, wo wir gecampt haben, zurück auf die Hauptstraße gefahren. Das ist etwa 20 Kilometer gewesen, auf Schotterpiste. Und dort war es einfach schon wunderschön gewesen. Also es ist so, es ist eigentlich ein Hochplateau, würde ich jetzt mal sagen, oder einfach eine Hochebene. Und nachher sind hinten die Reihe von Bergen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schon zum Pamirgebirge gehört, aber es könnte sein, ich weiß nicht. Aber eben die Berge sind jetzt so 6 oder 5, 6, 7000. Also der Lenin Peak ist mit 7000 der höchste in diesem Gebirge. Und es ist einfach wunderschön. Es sieht halt aus wie der Himalaya, aber es ist natürlich nicht so hoch. Aber ja, dort auf dieser Hochebene bin ich dort so gefahren, hinter die verschneiten Berge, auf der Hochebene alles voller Rösser, Kühe, Schafe, Geissen, einfach frei am Umlaufen. Und Ja, das war meine schönste Fahrt gewesen. Also ich bin sogar durch Härte von Rösser durchgefahren mit dem Velo. Und es ist einfach genau so, habe ich mir die Veloreise vorgestellt. Also wo ich losgefahren bin, habe ich mir vorgestellt, so, genau an so Ort fahren wir durch. Und ja, das war, glaube ich, der schönste Tag gewesen, landschaftlich gesehen, auf dieser Veloreise. Also bin ich sehr froh, dass mich die Deutschen mitgenommen haben. Ja, und ich bin dann ja, dort wieder auf Ost zurückgefahren, die 200 Kilometer, über ein paar Pässe noch, was auch schön war, aber ja, dort auch wieder hatte ich halt Angst gehabt, um allein zu campen und habe einmal eine grosse Strecke auf mich genommen, dass ich in ein Guesthouse gehen kann. Und dann bin ich kurz bevor ich mein Ziel erreicht habe, von so zwei Jungs angehalten worden, wo am Strassenrand ganz so ein Boot aufgepumpt haben, also Schlauchboote. Sie sagten, ja, wir haben ein Rafting-Unternehmen, willst du mal probieren? Ja, eh. Und dann bin ich halt die letzten 5 Kilometer mit dem Rafting-Boot gefahren, was auch mega lustig war. Und dann bin ich von dieser Familie dann auch eingeladen worden. Das habe ich ja, glaube ich, auf Polarstips auch ausführlich beschrieben, falls ihr das nachlesen oder einfach schon gelesen haben. Ich bin ja dann noch in ein Picknick mit der Familie, also mit den anderen Rafting-Gästen, das sind so inländische Touristen gewesen. Sind wir so irgendwo an einem Ort noch ein bisschen mehr in ein anderes Tal hinein und haben dort das Picknick gemacht. Ich bin recht erschöpft gewesen, weil ich halt schon so weit gefahren bin an dem Tag. Und das Picknick hat halt ein bisschen gedauert, weil das Schaf, das wir im Kofferraum dabei hatten, hat ja zuerst noch gemetzelt werden und das Fleisch hat ja dann gekocht werden. Während dieser Zeit habe ich dann ein kleines Nickerchen gemacht. Aber ja, es war auch einfach wieder ein schönes Erlebnis gewesen und zeigt, wie offen und gastfreundlich auch die Kirgisen sind. Ich bin dann zu denen zu Hause schlafen und also mein Zeug ist irgendwo gewesen, ich hatte keine Ahnung gehabt. Und am nächsten Morgen habe ich dann mal so, okay, wo ist eigentlich so mein ganzes Zeug? So, ah ja, das ist da, ist natürlich rum gewesen, also kein Problem. Bin dann wieder auf Ost gefahren und dann von Ost bin ich dann auf meine ursprüngliche Strecke. Es gibt so die eine Straße, wo Osch und Bischkek verbindet. Ich bin auf der gefahren 2 Tage und es hat mich auch angeschissen, weil es hat mega viel Verkehr gehabt und es war auch nicht schön gewesen. Habe ich gefunden, so schnell wie möglich in die Berge. Also bin nach diesen 2 Tagen rechts abgebogen und in die Berge und ich habe schon gelesen, auch dass die Straße halt nicht so gut ist und ja, man hat wie nach irgendwie nochmal 2 oder 3 Tage später kann er rechts abbiegen und dann wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber es hat mich einfach angeschissen. Ich wollte jetzt einfach in die Berge. Ich habe aber schon gewusst, gut, dort ist dann nichts. Also ist so 3 Tage ist dann einfach nichts. Also habe ich mich bepackt mit Essen und Powerbank geladen. Ja, Wasser sollte es eigentlich genug haben in den Bergen, darum war das ja nicht so das Problem gewesen. Bin dann die 3 Tage gefahren dort, über der Pass über. Die Straßen sind wirklich schlecht gewesen. Und es ist aber alles nicht so tragisch gewesen. Also es ist dann mir auch das erste Mal gewesen, ich habe gewusst, es gibt keine Möglichkeit, zu meinem Hotel zu gehen. Oder? Was aber das Gute war für mich, also ich habe gedacht, ich will einmal allein campen. Disclaimer habe ich bis heute nicht geschafft. Aber ich habe jetzt auch gefunden, Diese Angst muss ich nicht überwinden. Die Angst mit den Hunden habe ich übrigens überwinden. Also in Kirgisistan sind wir ein paar Mal nochmal Hunde nachgerannt. Und ich habe einfach konsequent angehalten. Und die Hunde sind umgekehrt genauso schnell, wie sie gekommen sind. Also das habe ich geschafft. Aber ja, eben mit dem Campen, schon am ersten Abend. Also ihr müsst wissen, ich habe wirklich... Leute fragen mich, viele Leute, die ich getroffen habe, fragen mich, boah, du fährst da allein, dies, das, hast du denn keine Angst? Doch, ich habe Angst. Ich habe fucking fest Angst. Und zwar manchmal die ganze Zeit. Und vor allem halt, wenn es ums Übernachten geht. Immer so am 5, ich habe immer so gefunden, am 5, 6 muss ich wissen, wo ich schlafe. Weil ich will nicht ins Dunkle reinkommen und dann irgendwie noch irgendwie notdürftig irgendetwas finden. Ja, ich glaube, ich habe alles auf Polar Steps auch so geschrieben, was ich dann so erlebt habe auf dieser Tour. Zuerst mal allein in den Bergen. Weil das Gute war ja, es hat überall Nomaden gehabt. Und dann habe ich einfach bei ihnen gefragt, ob ich mein Zelt neben ihnen aufstellen kann. Was auch so funktioniert hat. Ja, ich habe halt alles auf Polar Steps geschrieben, aber die eine Geschichte von dieser Englischlehrerin würde ich doch nochmal gerne aufbringen. Also ich bin am ersten Abend bin ich so zu einem Häuschen hergefahren. Also das sind noch nicht Nomaden mit Jurten, sondern einfach Alpler. Also Nomaden sind auch einfach Alpler. Muss man mal noch festhalten. So die Nomaden, wie wir uns das vorstellen, dass sie das ganze Jahr umeinander ziehen, gibt es, glaube ich, in Kirgisistan nicht mehr, soweit ich weiß. Es sind einfach Alpler, die einfach über den Sommer in die Höhe gehen und dort wahrscheinlich schon umeinander ziehen, nehme ich jetzt mal an, so wie in der Schweiz halt, vom Unterstaffel, Oberstaffel. Ja. Aber halt mit Jurten und sie haben halt meistens keine Alphütte. Und das ist halt das Coole daran. ja, und dann. Wo bin ich gewesen? Ah ja, dann bin ich zu dieser Alpler-Familie hergefahren. Sie sind da vor dem Häuschen gehockt. Und dann die Frau ist schon aufgestanden und auf mich zugelaufen. Und hat gefunden, welcome. Und dann habe ich ihr irgendwie probiert zu erklären, ob ich jetzt mein Zelt hier neben dem Haus aufstellen kann. Und dann hat sie so im perfekten Englisch gefunden, du darfst auch bei uns innen schlafen, aber kannst auch im Zelt schlafen, wie du willst. Es hat sich herausgestellt, dass sie Englischlehrerin ist in dem Dorf. Also etwa 15 Kilometer vorher war das letzte Dorf gewesen. Und sie war dort Englischlehrerin gewesen, darum hat sie Englisch können. Ich habe dann bei ihnen drinnen geschlafen und ja, es war auch wieder faszinierend gewesen, was ich kann mir das irgendwie so nicht vorstellen. Oder ich weiß nicht, einfach die Gastfreundschaft, es ist einfach so normal, dass sie mich jetzt einfach mit ihnen zusammen bin ich dann an einer Art Massenschlag, also einfach auf dem Boden, in dieser Hütte habe ich geschlafen und ich meine, ich weiß nicht, es ist ja dann auch, also es ist ja recht schäbig, wenn ich jetzt mal so sagen kann, also ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm, aber und es gibt halt auch nicht wirklich eine Küche oder ja, wie halt eine Alphütte ist. Aber das ist absolut egal. Sie öffnet einfach die Tür für mich. Und natürlich ist ja keine Frage, natürlich ist sie mit ihnen mit, oder? Natürlich komme ich zum Morgen über, einfach so. Ich habe gefunden, nein, es ist okay. Und so, nein, du musst etwas essen. Du kannst jetzt da nicht einfach gehen. Und es hat dann nicht viel gegeben. Es hat einfach Brot, frische Anke und Joghurt hat's gegeben, zum Nacht, wie auch zum Morgen. Darum ja. Aber es ist auch so herzig, weil es einfach selbstverständlich ist. Also es ist wirklich, es ist keine Frage. Und also das ganze Erlebnis war einfach mega cool gewesen, weil die Frau halt Englisch kennen und ich all meine Fragen stellen und mich mit ihr unterhalten konnte. Ich konnte alles beobachten, wie sie da ihr Leben so lebt. Und es war einfach mega schön gewesen. Aber auch dort habe ich, dummerweise, ist wirklich, ich habe meine Angst. In der Nacht habe ich dann auch irgendwann Angst bekommen, weil es ist dann ihr Mann gekommen und sie hat mir schon erzählt, dass ihr Mann Jäger ist und sie halt in der Nacht abends gehen jagen, so auf dem Pass oben. Und dann ist er irgendwie gekommen und dann war irgendwie ein Hin und Her und so. Und ich habe mir dann schon so Sachen vorgestellt, dass er sich vielleicht nicht so, dass er jetzt das nicht so cool findet und ich meine, das fucking Gewehr. Aber ja, es ist natürlich alles nur dumme, dumme Gedanken. Es war natürlich alles okay gewesen und ja. Die Lehrerin schreibt mir heute Abend noch und ich ihr natürlich auch. Ja, und ich habe mit ihr abgemacht, dass ich 10 Jahre später eventuell wiederkommen. Sie hat gefunden, sie werde immer noch dort sein. Gut. Ja, dann bin ich ja über den Pass gefahren, habe dann noch bei Nomaden geschlafen in Jurten, wo aber kein Wort Englisch können haben, natürlich. Also eigentlich haben die meisten haben eigentlich kein Englisch. Und dann bin ich dann auch wieder in die Zivilisation gekommen und bin mega stolz gewesen, dass ich das jetzt geschafft habe. Ja, und dann ist das ist eigentlich auch nur so ein kleiner Taste gewesen von dem, was mich erwartet, wieder in Kirgisistan. Also so schlechte Strassen habe ich echt noch nie erlebt. So anstrengend halt auch, aber ich meine, ja, es ist ein bergiges Land und so ist es. Wo ich von dem Pass runtergefahren bin, also wirklich, manchmal hätte ich echt können, das Velo einfach wegwerfen. Weil irgendwann ist es einfach so eine Waschbrettstrasse geworden. Also hat einfach alles so kleine Hügel gehabt. Und man hat sich einfach nur noch irgendwie darauf konzentrieren, ob es irgendwo eine kleine Bahn hat, wo nicht ein Waschbrett war, sondern wo man einfach normal fahren konnte. Aber mein Hirn hat nur noch vibriert. Manchmal habe ich gar nichts gesehen, weil es einfach nur so vibriert hat. Aber ja, ich habe es überlebt. Das war anscheinend doch nicht so schlimm gewesen. Gehen wir weiter. Vielleicht muss ich da noch eine Confession machen. Nach diesen 3 Tagen habe ich auf Google Maps ist eine Strasseinzeichnung, die quasi im Tal zum nächsten Ort geht, bevor es dann wieder bevor es dann wieder so richtig rauf in die Berge geht. Die Strasse ist aber leider inexistent. Also Google Maps in Zentralasien habe ich jetzt mehrmals die Erfahrung gemacht. Er ist nicht brauchbar. Also grob schon, aber andere Anbieter sind da besser. Aber ich habe mich dann schon mega darauf eingestellt, dass ich eigentlich einfach der Straße entlang gehe, nicht mehr über weiss nicht was für Berge, bis ich dann wieder in die Berge gehe. Aber es ist nochmal ein fucking Pass mit nichts dazwischen gewesen. Und dort habe ich ein Shared Taxi genommen, weil es mir einfach zu blöd war und weil ich schon mit der falschen Einstellung, weil ich denke, dass ich gerade kann, also flach kann durchfahren. Aber ja, that's it. Jetzt ist es raus. Nein, ist ja nicht so schlimm. Weil nachher ist das Abenteuer definitiv weitergegangen. Da bin ich in Songkul, das ist so ein Bergsee, auf 3000 Meter. gefahren und ich bin dann auf dieser Straße, also man kann, glaube ich, auf 3 oder 4 Straßen zu dem See hochkommen. Und ich bin wie auf der wenigst befahrensten Straße hochgegangen. Und das war auch einfach unglaublich her. Also wirklich wieder eine richtig schlechte Straße. Und zum Teil wirklich so steil, dass ich fast nicht fahren konnte. Und ich habe mein Velo ist auch zu schwer, ich kann es kaum stossen. Darum keine andere Option als fahren. Teilweise bin ich 5 Meter gefahren, Pause gemacht, wieder 5 Meter gefahren. Ja, das war dann schon ein bisschen hart gewesen, aber irgendwie habe ich es auch lustig gefunden, weil es ist auch mega schön gewesen. Und ja, ich bin einfach dort und durch die Berge gefahren mit dem Ziel der Pass. Und dann ist leider, also so nach 50, nein, sagen wir nach 30, 35 Kilometer Opsi. Also ich war schon fast am Ende. Ist einfach wieder etwas Scheisses passiert, wo mein Vertrauen einfach wieder zerstört hat. Ja, ich bin dort gefahren und eben es ist, also man hat keinen Internetempfang, logischerweise, mega vielen Orten Kirgisistan. Wie gesagt, irgendwie alle Stunden ist ein Auto vorbeigefahren. Sonst keine Leute umeinander, auch keine Nomaden auf dem Weg, ja. Und dann ist das Auto vorbeigefahren, haben angehalten, was mega normal ist, weil mega viele Autos haben angehalten und gefragt, hey, können wir dich mitnehmen, du bist ja crazy, weiss nicht was. Aber ja, es waren 2 junge Männer und haben gefunden, Sex, und so Handzeichen gemacht und aufs Auto gezeigt. Und ich war einfach so dick und habe gefunden, was? Wie? Also, es macht null Sinn, weil ich habe, seit ich allein am Fahren war, habe ich wirklich immer lange Sachen angehabt, weil ich will einfach keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen, irgendwelche Signale geben oder irgendetwas. Aber ja, ich war da und einfach nur sprachlos. Irgendwie habe dann so gefunden, nein. Wir haben irgendwie 5 Minuten diskutiert und ich bin natürlich also mit grossem Abstand zu denen und ich habe einfach richtig Angst gehabt. Und sie sind dann weitergefahren. Zum Glück, aber ich habe halt so Angst gehabt, dass sie irgendwie anhalten irgendwo und dann mich überfallen oder weiss nicht was. Ich habe mir dann einfach wieder so tausende Gedanken gemacht, was jetzt passiert. Und ja, es war einfach richtig scheiße gewesen, weil alles wieder auf Null war quasi. Ich habe dann ihr Auto beobachtet und eben, es ist so kurz, ich bin gerade kurz vor der Passhöhe gesehen eigentlich. Und dann habe ich mir so eingebildet, ich weiß nicht, wie es mir eingebildet hat oder ob es so war, dass das Auto auf der Passhöhe angehalten hat und jetzt auf mich wartet. Und dann habe ich gedacht, so, nein, ich gehe jetzt nicht dort rauf. Und habe gedacht, ich warte, bis das nächste Auto kommt und rede mit denen. Und dann habe ich gewartet, es ist nichts gekommen. Und ich habe gewusst, das Ding ist ja, ich hätte halt nur noch auf die Passhöhe und nachher ist es hinten noch ein bisschen runtergegangen. Und dann ist man am See und dort hat es auch so Nomadencamps, wo man übernachten kann. Und es ist schon, also nachdem ich dann so lange gewartet habe, so ist es schon etwa 4 oder 5. Und ich hatte halt noch so 1-2 Stunden gebraucht bis dorthin und dann ist es schon bald dunkel und das wollte ich ja sowieso nicht wollen. Aber ja, ich habe noch gewusst, etwa 7 Kilometer vorher war eine Familie an einem Bächli am Picknicken gewesen. Und ja, irgendwann, wo halt kein Auto kam, in meiner Panik und alles, habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach dort zurück. Was mich überall, die 7 Kilometer haben mich 1,5 Stunden gebraucht. Bin ich dann halt wieder zurückgefahren. Und bin zu diesen Hennen. Und ja, eben. Habe dann fast angefangen Hühner. Weil ich einfach so. Es hat mich so angeschissen, weil ich check's einfach nicht, was mit diesen Männern los ist, dass sie sich so etwas vorstellen, dass ich einfach so bereit zu dem bin irgendwo. Ja, egal. Und dann. Die Familie war ultra herzig. Also, ich bin hergefahren und das erste war Chai. Habe ich zuerst mal Tee bekommen. Und sie haben natürlich kein Englisch kennen und sie hat ja keine Internet-Connection gehabt. Und darum haben wir uns eigentlich nicht unterhalten. Und ich war auch so dick, fast am Hühnen. Und so, ja, das war sicher eine lustige Szene gewesen. Aber es war mega herzig gewesen. Und ich habe. Auf meinem Handy habe ich Russisch als Offline-Sprache auf Google übersetzt. Das heisst, ich kann ihnen erzählen, was ich will sagen, aber sie haben mir nicht antworten, weil ich die russische Tastatur nicht habe auf meinem Handy. Das war auch eine einseitige Kommunikation. Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt gedacht haben oder was sie vorgehen. Aber sie haben dann so gefunden, ja, wir fahren dich jetzt dort rauf, bla bla bla. Mega herzig. Und sie haben so ein vanartiges Ding hatte, Auto, wo auch nicht mehr ganz so gut war. Und dann sind sie mir einfach die 10 Kilometer, sind es glaube ich noch, auf die Passhöhe haben sie mich einfach hochgefahren. Und es war einfach so herzig, weil sie sich um mich gekümmert haben und alles. Und dort oben hat es dann nachher auch, also führen zum See, dann auch recht viele Nomaden gehabt und so. Und sie haben mir dann er gesagt so, ja, jetzt, es ist okay, jetzt musst du keine Angst haben, bla bla, dies, das. Und es ist dann auch so gut gewesen. Und dann bin ich zum Seeführer gefahren, bin dort in ein Jurtencamp, also wo für Touristen ist. Und dort habe ich einfach gefunden, fuck, nein, ich mache das jetzt nicht. Und ich mache das jetzt nicht allein, weil, nein. Nope. Und dann habe ich einfach mal, ich glaube, 10 oder 12 Stunden geschlafen. Bin recht früh ins Bett und habe einfach durchgeschlafen. Und am nächsten Morgen war so ein anderer Tourist dort und der war so fasziniert von mir gewesen und hat die ganze Zeit gesagt, wow, es ist so krass, was du machst, bla bla bla, dies, das. Was mich schon mal wieder motiviert hat. Ich bin dann weitergefahren, weil was habe ich für eine andere Wahl? Es ist dann auch irgendwie. Ich habe dann nicht. Also dort, wo in der Türkei so etwas passiert ist, dort haben wir wirklich mega, mega fest Angst gehabt, nachher auch zum Fahren. Aber dort, zu Kirgisistan, dort oben habe ich dann. Ich hatte nicht so fest Angst, dass mir jetzt etwas passiert oder so. Es hat mich einfach angeschissen, dass das passiert ist. Und ja, es hat mich halt wie einfach dort an diesem Abend mega fest angezogen. Aber am nächsten Tag war es eigentlich wieder ganz okay gewesen. Und dann ja, bin ich dort um den See herumgefahren und es war mega schön gewesen. Also der See ist auf 3000 Meter oben. Und es ist auch so ein riese, also auch so die Weite ist wirklich mega schön gewesen. Und dann ist ja meine Kette auseinander. Ich habe schon auf dieser ganzen Kirgisistan-Tour, also wo ich Ost verloren habe ich gemerkt, fuck, die Kette ist am Arsch. Weil ja, alle paar tausend Kilometer sollte man die Kette vielleicht wechseln. Und ja, ich habe es schon gemerkt, dass die Kette kaputt ist. Also kaputt, einfach ausgeleiert. Und habe gedacht, am nächsten größeren Ort wechsle ich die Kette. Natürlich wäre das zu spät gewesen. Darum ist mir die Kette dort raus abeinander gerissen. Und die Situation, sie ist einfach. Ich bin zum Glück nicht irgendwie noch so mega fest down gsi, sondern eigentlich recht glücklich, weil es auch so schön war dort. Und dann habe ich probiert, die Kette zu flicken, weil Wir haben einen kleinen Kurs gemacht, bevor wir losgefahren sind, mit einem Kollegen von Fabiola. Grüße gehen raus. Und er hat uns gezeigt, wie man Kette flickt. Aber ja, ich habe es noch nie gemacht und habe gedacht, ja, ich schaue dann ein YouTube-Video und falls es dann irgendwann mal passiert. Ich habe aber ja dort oben kein Internet gehabt, darum viel Glück. Und habe es probiert, aber es ist so windig und so. Meine Hände sind eingefroren, ich habe es nicht geschafft. Also ich habe gedacht, ich habe nicht genau gewusst, wie es geht. Ich habe nur so, so halb im Kopf gehabt. Und so ein Stückchen zurück war auch so ein Jurtencamp an Art. Und dann bin ich dort zurück und habe einen Tee getrunken zuerst mal, um mich ein bisschen aufwärmen, meine Hände aufwärmen. Ich habe gefunden, gut, das schaffen wir jetzt. Und dann habe ich es auch geschafft. Habe ich einfach die Kette gepflegt. Und ich bin so stolz gewesen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So stolz bin ich auf dieser ganzen Reise noch nie gewesen. Ich habe so gefunden, ich bin stark, ich schaffe das. Ich kann die Kette pflegen und ich kann allein durch Kirgisistan fahren. Und ja, es ist so, mein Stolz war der Moment gewesen. Und ja, bin dann weitergefahren mit gepflegter Kette. Ah ja. Und dort oben habe dann noch einmal dort oben geschlafen, auch wieder bei einer Nomadenfamilie. Auch wieder super spannend gewesen. Ah, ich weiß nicht, es ist einfach so random manchmal. Die haben so, weil dort sind irgendwie, es ist recht touristisch, der See. Und eigentlich hat es gibt so Community-Based Tourism, also Familien öffnen eigentlich ihre Jurten oder ihre Häuser für Touristen als Guesthouse oder eben Hotel, Jurtencamps. Aber das sind einfach normale Nomaden, die dort oben ihre Tiere haben und ja, als halt ihre Arbeit verrichtet, aber gleichzeitig öffnet sie halt auch ihre Türen für Touristen. Und das ist eigentlich mega cool, weil man zahlt ja dann ihnen Geld. Es ist nicht so, wie wenn man eingeladen wird, wo es dann so, ah, ich würde dir so gerne etwas geben, aber sie nehmen es halt nicht an oder dies, das. Sondern dort ist auch wirklich klar, es kostet so und so viel, aber du kannst bei dieser Familie schlafen. Und das ist mega cool. Und ja, dann bin ich dort gewesen. Und dann, ich bin so am 5 Uhr, und so bin ich auch und dann jetzt voll angefangen zu schiffen. Dann sind wir dort sie haben zwei Jurten und so ein Blechhütli. Und dann, wir sind aber in diesem Blechhütli und haben da eingeführt mit getrocknetem Kuhdung. Und es war schön warm in diesem Hütli. Ja, natürlich, Holz hat es ja dort oben kein, darum getrocknete Kuhscheiße wird auch verwendet. Und dann haben wir einfach um 6 Uhr jetzt irgendwie, wir so angefangen zu schiffen, so mega fest, also das Gewitter, sind sie halt nicht mehr raus und dann sind wir dort in dem warmen Hütli reingehöckelt und haben alle gefunden, sie schlafen jetzt eine Runde. Und dann, ja, ich glaube so vom 5 Uhr bis um 6 Uhr, es war auch die ganze Familie in diesem Hütli und hat geschlafen. Und ich bin so zwischen denen gelegen irgendwie. Ich habe gelesen. Und ich habe gefunden, es ist einfach so, so random, wenn ich jetzt zwischen denen am Boden liege, sie am Schlafen, aufgeheizt mit getrockneter Kuhscheiße. Ja, es ist einfach ein lustiges Erlebnis. Am nächsten Tag bin ich dann über den letzten Pass wieder zurück in Zivilisation und in Internetempfang gefahren. Und dann war es auch mit den Bergen. Wirklich die härteste Zeit dieser Reise für mich. Also ich war allein gewesen, musste meine Ängste überwinden, aber ja, es hat mir einfach gezeigt, ich bin mega stolz gsi, als ich das geschafft habe. Darum war es auch eine coole Zeit gewesen. Manchmal wünsche ich mir so im Nachhinein, ich hätte die wunderschöne Natur besser geniessen. habe natürlich schon ein bisschen, aber leider nicht so ganz, weil ich einfach manchmal Angst hatte. Ja. und dann bin ich um den zweitgrößten Bergsee von der Welt gefahren. Ich hätte dann eigentlich direkt auf Bischkek, aber puh, was wäre denn das gewesen? Natürlich muss ich noch um den See fahren. Nein, sonst hätte ich auch etwas verpasst. Und ja, das war dann eigentlich nur noch easy gewesen, muss man einfach sagen, weil es ist mehr oder weniger, ich glaube, nur geradeaus gegangen. Ein bisschen auf einmal. Und die Straße war Asphalt. Nicht wirklich gut Asphalt, aber Asphalt. Und ja, es hat auch einfach wieder recht viele Touristen rum und Guesthouses. Und der See war mega schön. Ich bin auch mehrmals baden. Und ja, das war richtig cool. Es ist so ein riesiger See. Meistens sieht er aus wie ein Meer. Und ja, hat sich auch gelohnt, noch um den See herumzufahren. Und dort habe ich dann auch wieder so ein den Komfort bekommen. Also ja, die Zeit in den Bergen war halt wirklich mega anstrengend, auch physisch, psychisch. Und ich habe mich dann einfach gefreut, dass wieder zurück in der Komfort ist. Also in die Komfortzone eigentlich. Ich glaube, es ist immer so, wenn man wieder zurück ist, findet man so, ah ja, es war super gewesen dort. So extrem. Ja, aber ich bin dann auch froh gewesen. Bin dann um den See herumgefahren auf Bischkek und es war wirklich mega cool gewesen. Also ich habe es mega genossen, auch allein zu fahren. Ich habe wieder gute Leute getroffen. Also habe ich eigentlich immer schon. Und habe es einfach genossen, meine letzten paar hundert Kilometer in diesem Land. Und ja, vor allem fast eigentlich so das Ende von dieser Tour, abgesehen jetzt noch bis auf Gorka. Und der perfekte Abschluss war eigentlich, dass das Bischkek sind dann genau am gleichen Tag meine zwei Friends, meine zwei Holländer-Friends angekommen, weil sie haben den Pamir-Highway gemacht und haben die Osch geendet und sind dann mit dem Taxi von Osch auf Bischkek gefahren. Und dann haben wir uns dort getroffen und Reunion und haben zusammen ja, den Abschluss von der Reise gefeiert. Also der Leonard war fertig mit seiner Reise dort und der Richi ist noch auf Schweden und fährt dort noch ein paar Kilometer. Aber ja, sonst ist es eigentlich, es ist so wie so ein das Ende von dieser grossen Reise für uns alle. Und es war mega cool gewesen, um wieder, ja, nicht mehr allein zu sein und auch nochmal das Ganze abschliessen. Es war ja richtig guter Abschluss gewesen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt da sehr viel erzählt. Es nimmt mich wunder, wer das Ganze lust. Aber jetzt freue ich mich mal mega fest noch auf Gorka zu fahren und dort einzurollen und ja, wenigstens das, wenn ich schon nicht in das Land reinfahren kann, einfach zum auf Gorka fahren, ist jetzt so das Zückerchen noch zum Schluss. Ich freue mich, bin gespannt und ja, dann gehört ihr sicher noch einmal von mir.